Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
In der Grundschule kam meine Tochter kürzlich nach Hause und meinte so, heute hatten wir den Hausmeister in der Unterrichtsstunde, weil einfach gar kein Lehrer da war, der die Kinder beaufsichtigen konnte.
Wir hatten bundesweit Tausende von jungen Leuten, die das Lehramtsstudium Grundschule bis 2018 aufnehmen wollten, die man aber nicht reingelassen hat.
Es gibt halt einfach keine Lehrer auf dem Markt, die kann man nicht einfach herzaubern. Da muss man sich wirklich selber was einfallen lassen.
Lehrer einfach herbeizaubern, das wär's, aber geht leider nicht. Und so fehlen weiterhin Lehrer und das in fast allen Bundesländern. Ein paar aktuelle Zahlen. In Nordrhein-Westfalen wurden zu Beginn des Schuljahres 9.800 Lehrerstellen ausgeschrieben, aber fast die Hälfte konnte nicht besetzt werden. In Berlin sind 2/3 der neu eingestellten Lehrer Quereinsteiger und in Sachsen-Anhalt blieben von 940 neuen Lehrerstellen 300 vakant. Wie versuchen Politiker und Schulleiter diese Lücken zu stopfen? Und wie gehen Schüler und Eltern mit dem Lehrermangel um? Das klären wir heute im Wochenendjournal. Ich bin Lisa Rauschenberger. Guten Morgen.
Dass ich immer unfreundlich bin und mich nicht benehmen kann. Dass ich weiß, wie man sitzen bleibt, aber nicht wie man auf eigenen Beinen stehen kann. Dass ich Sprachen und vor allem Mathe nicht kann, kreide ich mir zu einem Viertel selber an. Doch die restlichen 90% sind einzig pädagogisches Missmanagement. Aus Verzweiflung fing ich irgendwann mit Kiffen an und die Lehrer alleine sind schuld daran, dass aus uns allen nichts geworden ist. Die Lehrer sind schuld, dass alle Vorfahren gestorben sind. Die Lehrer sind schuld. Erderwärmung, Bürokratie. Die Lehrer sind schuld. Überbevölkerung, Tsunami. Die Lehrer sind schuld daran. Wir stehen jeden Samstag hilflos im Baumarkt rum. Die Lehrer, die Lehrer. Überbezahlt und motiviert.
Wir haben ja jetzt erst heute Morgen erfahren, dass wir gemeinsam heute eine Sportstunde haben und darum müssen wir zuerst mal überlegen, was wir denn überhaupt spielen wollen heute. Ich hatte gar nicht so viel Zeit, mich vorzubereiten, darum dürft ihr eure Vorschläge einbringen. Angelina.
James Bond.
James Bond. Und du, Lennart?
Normales Völkerball.
Und Marielle?
Ab durch die Hecke.
Aber ja. Ja.
Ja, und das hört sich perfekt an, das spielen
und
wir.
Ab durch die Hecke!
Ich bin hier im Sportunterricht der Klasse 4b an der Talschule in Wehr. Wehr ist eine Kleinstadt in Baden-Württemberg. Und neben mir steht Sarah Siegel-Kühler. Sie geben heute hier den Sportunterricht, aber eigentlich sind Sie gar keine Sportlehrerin.
Das ist richtig. Ich unterrichte die Klasse nicht in Sport. Das ist meine Klasse, also ich bin die Klassenlehrerin und übernehme jetzt hier schnell die Vertretung spontan, damit der Sportunterricht wie versprochen stattfinden kann heute.
Passiert das öfter mal, dass jemand krank wird und dass Sie dann einspringen müssen?
Das kommt zurzeit relativ häufig vor. Wir haben leider nicht genügend Krankheitsvertreter oder Ähnliches zum Abrufen. Und die Freistunden, die man dann hat oder wenn man mal früher aus hat, die muss man dann öfter mal dafür hergeben, um die Kollegen zu vertreten, weil wir natürlich als verlässliche Grundschule das auch gewährleisten müssen, dass die Kinder hier betreut werden und auch, dass sie nicht nur betreut werden, sondern dass auch Unterrichtsausfall kompensiert wird mit gutem anderem Unterricht.
Und was machen Sie jetzt noch in den nächsten 45 Minuten?
Das überlegen wir uns gleich, wenn diese Spielrunde vorbei ist. Und dann dürfen die Kinder wieder Vorschläge einbringen, welche Spiele sie noch gerne machen möchten.
Neben mir steht auch Sonja Dannenberger. Sie ist die Leiterin dieser Schule, der Talschule. Frau Dannenberger, wie groß ist das Problem, wenn jemand plötzlich krank wird, ihrer Lehrer?
Es ist je nach Wochentag ein großes Problem, je nachdem, wie viele Lehrer wir zur Verfügung haben, die Vertretungsunterricht machen können oder Pensionäre, die kurzfristig einspringen können.
Also das passiert auch, dass mal Pensionäre kurzfristig einspringen?
Genau, das sind unsere sogenannten Handschlaglehrer. Wir haben da ein bestimmtes Kontingent im Schuljahr und die können dann vertretungsweise mal für ein paar Stunden einspringen ohne Vertrag.
Und woran liegt das, dass Sie da quasi keinen Puffer haben?
Also normalerweise hat man ein bisschen mehr als 100%, damit man eben in Krankheitsfällen kurzfristig Vertretungen machen kann.
Normalerweise ist es so, dass Sie quasi etwas mehr Lehrer in Ihrem Kollegium haben, damit jemand vertreten kann, weil immer mal jemand krank wird, haben Sie aber momentan nicht.
Genau, also eigentlich fordern wir immer eine Krankheitsreserve von 105% mindestens, damit man die 100% wirklich immer abdecken kann, die man benötigt.
So, wir verlassen jetzt hier den Sportunterricht und gehen ins Lehrerzimmer oder in das Büro von Frau Dannenberger, wo sie mir noch ein bisschen was erzählen wird über die Situation an ihrer Schule hier, an der Talschule in Wehr.
Ich hoffe, anständig ist es.
Frau Dannenberger, Grundschulen und Schulen im ländlichen Raum gelten ja als besonders betroffen vom Lehrermangel. Jetzt sind Sie Leiterin einer Grundschule im ländlichen Raum. Das ist hier ein paar Kilometer weg von der Schweizer Grenze. Und dieser Logik nach müssten Sie eigentlich den Lehrermangel besonders spüren. Können Sie das bestätigen?
Also wir haben großen Lehrermangel hier an der Schule. Wir starten alle mit deutlich weniger als 100% an den Schulen im Schuljahr. Und das Schuljahr hat erst begonnen. Das heißt, wir haben eigentlich noch ein ganzes Schuljahr vor uns, wo viele ausfallen werden. Dann natürlich die nächsten Pensionierungen und so weiter. Also wir können das alles nicht auffangen.
Und woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Es gibt einfach zu wenig Lehrer auf dem Markt. Es sind zu wenig Lehrer ausgebildet worden die letzten Jahre. Eine Ausbildung dauert 6 Jahre. Da hat vor einigen Jahren die Landesregierung das einfach verschlafen. Und wir haben einfach zu wenig Lehrer. Und wir kompensieren das jetzt mit Pensionären, die zurückkommen. Oder auch mit Quereinsteigern, Seiteneinsteigern, damit wir überhaupt irgendwie den Pflichtunterricht gewährleisten können.
Gab es schon Zeiten, in denen das noch enger wurde, als es jetzt ist und wo Sie beispielsweise auch den Pflichtunterricht nicht abdecken konnten, wo Unterricht gestrichen werden musste?
Also wir hatten vor 1,5 Jahren einen Babyboom bei uns an der Schule. Da ist ein Viertel des Lehrerkollegiums ausgefallen. Und das waren alles Vollzeitdeputate sozusagen und Klassenlehrer. Und die sind teilweise von heute auf morgen ausgefallen mit Beschäftigungsverbot. Und das konnten wir einfach nicht auffangen. Und da mussten wir wirklich Pflichtunterricht streichen in allen Klassen, in vielen Fächern, damit es auch schön verteilt war. Wir haben natürlich Deutsch und Mathe nicht angefasst. Und das zieht sich jetzt aber durch bis heute, bis aktuell, heute an dem Tag. Also wir haben auch jetzt Pflichtunterricht streichen müssen, damit überhaupt alles andere gewährleistet wird.
Wie haben Sie das früher gemacht? Haben Sie dann quasi von der Landesregierung Vertretungslehrer bekommen?
Bei langfristigen Ausfällen ja. Da gibt es Krankheitsvertretungen mit Vertrag. Da war ein Pool da und der ist jetzt halt einfach leer gefegt. Da gibt es wirklich gar niemanden. Sobald einer auf dem Markt ist, wird er sofort wieder einkassiert und bekommt einen Vertrag.
Was passiert denn, wenn Sie Pflichtunterricht nicht abdecken können? Heißt es dann, die Kinder sitzen in der Klasse und basteln irgendwas und werden quasi beaufsichtigt? Oder heißt es, sie müssen nach Hause gehen unter anderem auch?
Also wir kürzen dann meistens im Normalfall die ersten Stunden oder die letzten Stunden, weil zwischendrin ist die verlässliche Grundschule, die muss stattfinden. Und natürlich versuchen wir sie nicht nur zu betreuen, wir haben einen Bildungsplan zu erfüllen. Und da werden natürlich dann auch Absprachen getroffen mit den Parallelfachlehrern zum Beispiel. Oder je nachdem werden auch bei Fortbildung zum Beispiel die Unterrichtsstunden vorbereitet von einigen Lehrern. Und dann kann natürlich der Stoff weiter vermittelt werden.
Macht Ihnen das eigentlich noch Spaß? Also es hört sich ja an, als wären Sie permanent dabei, Lücken zu stopfen, dass der Betrieb einfach am Laufen bleibt. Ist das nicht wahnsinnig anstrengend?
Also ich bin sehr gerne Schulleiterin, aber es ist wirklich mittlerweile eine Mangelverwaltung. Wir machen nichts anderes, jeden Tag Vertretungsunterricht planen, die langfristigen Ausfälle, die wir jetzt schon wissen, schon zu planen, zu organisieren. Es ist wirklich doch mittlerweile mühsam geworden, zusätzlich zu den ganzen alltäglichen Aufgaben noch dazu.
Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom's ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. Keep it, the teacher don't know how mean she looks. Rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat. Down the halls and into the street.
Mahlzeit. Kommt da extra jemand mit? Hallöchen. Ja, sicher. Und selbst?
Ich bin hier bei einem Treffen der Elterninitiative Starke Eltern NRW. Hier sind 5 Erwachsene in einem Raum, in einem Ladenlokal in Wuppertal. Und sie packen hier Flyer, Gerd Kesper.
Richtig, wir packen hier Flyer für die einzelnen Schulen in Gesamt-Wuppertal, um die dann da zu verteilen an die Schüler, an die Lehrer, an die Eltern, um eben halt dort noch mehr Unterstützer zu bekommen für unsere Petition, dass der Landtag sich in Düsseldorf damit beschäftigt, eben halt mehr Lehrer an die Schulen zu bekommen.
Sie sind auch Vater, höre ich daraus?
Ich bin Vater einer Tochter an der Gesamtschule in Barmen.
Und wie bekommen Sie da den Lehrermangel mit?
Ja, aktuell durch Unterrichtsausfall, ganz massiv auch in der Klasse 6. Meine Tochter ist jetzt in der Klasse 7. Und da sind halt Stunden reduziert worden, die natürlich jetzt in der 7 wieder dazugekommen sind, aber ganz aktuell dann in der 6 eben ausgefallen sind.
Und um was für Stunden geht es da, die ausfallen?
Da ging es in erster Linie um Englisch und Mathematik ist ein sehr defizitäres Fach auch.
Und was sagt Ihre Tochter dazu? Findet die das doof oder freut sie sich darüber?
Nee, die findet es eigentlich doof, weil alles das kommt ja dann in kompakter Form ein halbes Jahr oder ein Jahr später. Also sie würde sich eher freuen, wenn es dann kontinuierlich durchgeht.
Jetzt ist es so, auch zu meiner Schulzeit ist immer schon mal was ausgefallen. Ne? Das ist jetzt kein total neues Problem. Warum machen Sie sich da jetzt offenbar so große Sorgen, dass Sie jetzt hier auch bei dieser Elterninitiative mitmachen und jetzt auch flyern und diese Online-Petition an den Start gebracht haben?
Ja, weil es ja in der Zukunft wahrscheinlich noch eher ein größeres Problem sein wird. Jetzt kommt ja der G8, G9-Wechsel nochmal hinzu. Da fehlen ja dann auch noch Lehrer. Und ja, ich sag mal, die Schulen, die ein attraktives Angebot haben, da gehen natürlich die Lehrer hin. Aber der Lehrermarkt ist natürlich auch leer. Also es fehlt natürlich auch da der Nachwuchs und da muss die Politik halt ein bisschen was tun. Und nicht erst in 5 oder 10 Jahren, sondern die hätten eigentlich vor 5 Jahren schon etwas tun müssen, um eben dementsprechend dem schon vorzubeugen, weil die Zahlen sind ja eigentlich da.
Christian Stephan, Sie haben diese Online-Petition gestartet und Sie haben 16 Forderungen an die Landesregierung, unter anderem, dass der Numerus Clausus für alle Studiengänge, für Lehramtsstudiengänge abgeschafft werden soll und auch, dass zum Beispiel Grundschullehrer oder Sekundarstufe 1 Lehrer mit A13 besoldet werden sollen, also wie Sekundarstufe 2 Lehrer auch. Jetzt kann man ja der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen auch nicht vorwerfen, dass sie komplett untätig ist oder das Problem nicht erkannt hat. Die haben ja auch schon zum Beispiel mehr Studienplätze für Grundschullehramt geschaffen und die versuchen ja gerade auch ganz massiv Sekundarstufe 2 Lehrer zu motivieren, an der Grundschule zu unterrichten. Das ist auch eine ihrer Forderungen. Die sind ja dabei, kann man auch sagen. Warum soll man denen jetzt noch mehr Druck machen?
Ja, das Problem ist, dass wir schon mehrere Jahre dabei sind und der klassische Satz, ich nehme das mal mit, dazu gebracht wird. Genau das Gleiche wird dann gesagt, wir schaffen einfach viel, viel mehr Stellen. Es ist aber schon klar, wenn man eigentlich derzeit mehr Stellen schafft, dass ungefähr nur 55 bis maximal 60% der Stellen überhaupt besetzt werden können. Das Problem liegt aber darin, dass wir kurzfristige Maßnahmen brauchen. Also, dass wir die Sekundarstufe 2 Lehrer zwar zu ihrem Sekundarstufe 2 Gehalt dann bezahlen müssen, aber dann gerne jetzt zur direkten Kompensation der Sekundarstufe 1 einsetzen sollten. Und das wäre etwas, was natürlich auch wieder Geld kosten würde, aber eine Sofortmaßnahme darstellt und nicht nur sagen würde, wenn ich jetzt Studienplätze schaffe, kommt in einigen Jahren mehr dabei rum.
Ich habe jetzt heute mal akut geguckt, wie viele Unterzeichner Sie schon haben. Es sind so ein bisschen mehr als 300, 330. Wie viele brauchen Sie denn, damit das überhaupt seinen Weg geht und die Landesregierung erreicht sozusagen?
Rein offiziell müssen wir 29.000 Unterstützer oder Unterstützerinnen haben, die das eben für gut befinden. Das ist keine leichte Aufgabe, deswegen sitzen wir ja heute hier auch hier, werden eben an alle Kinder und damit auch hoffentlich an alle Lehrer sowie aber auch Eltern oder auch Bürger, die daran interessiert sind, das verteilen, so dass der Startpunkt zwar jetzt gesetzt ist, aber wir jetzt Fahrt aufnehmen wollen und müssen, um eben auch bis zum Ende März diese Petition mit möglichst vielen und den 29.000 zu haben, denn dann muss auch der Landtag sich einmal definitiv damit beschäftigen.
Jan Schäferkort stapelt Flyer und packt sie dann in einen großen Umschlag. Sie sind hier extra aus Mettmann angereist, habe ich gerade mitbekommen?
Ja, das ist richtig. Ich habe eine Tochter und einen Sohn. Die Tochter ist auf der Grundschule, der Sohn auf dem Gymnasium, 4. und 8. Klasse. Ja, in der Grundschule kam zum Beispiel meine Tochter kürzlich nach Hause und meinte so, heute hatten wir den Hausmeister in der Unterrichtsstunde, der lediglich die Aufsicht geführt hat, weil einfach gar kein Lehrer da war, der die Kinder beaufsichtigen konnte.
Und besorgt Sie das?
Natürlich besorgt mich das. Im konkreten Fall meiner Tochter Es ist halt so, bestimmte Lernschleifen, die die Kinder immer machen müssen, bei der Rechtschreibung, um das zu lernen, die werden halt nicht mehr geführt. Das heißt, die Kinder haben diese Lernschleifen nicht, haben dann bestimmte Probleme bei der Rechtschreibung. Das haben wir quasi privat kompensiert über eine externe Einrichtung, die diese Lernschleifen sicherstellt.
Das heißt, Sie gehen zur Nachhilfe mit Ihrer Tochter? Oder?
Ja, das ist eine LOS-Schule in Rating, zusätzlich.
LOS-Schule?
Ja, für Kinder, die im Bereich Leserechtschreibschwäche da Nachholbedarf haben. Da gibt es die Personalausstattung, das muss natürlich privat bezahlt werden. Auch darüber haben wir mit der Lehrerin gesprochen, der Klassenlehrerin, und sie schaute uns mit großen Augen an und sagte, gut, dass Sie was tun für Ihre Tochter, weil die Schule kann es halt nicht mehr leisten.
Ich bin hier gerade mit dem Zug in Oschatz angekommen. Das ist eine Kleinstadt in Sachsen, hat ein bisschen mehr als 14.000 Einwohner und liegt ziemlich genau in der Mitte zwischen Leipzig und Dresden. Und in Sachsen ist es so, hier fehlen eigentlich überall Lehrer, außer jetzt direkt in Leipzig und in Dresden. Und auch in Oschatz fehlen Lehrer, obwohl es eigentlich ziemlich gut angebunden ist. Mit dem Zug habe ich gerade mal 35 Minuten hergebraucht von Leipzig aus. Darum hat sich die Landesregierung was überlegt. Die will jetzt junge Lehrer mit einer Prämie in diese sogenannten Bedarfsregionen locken. Und ich treffe gleich Mareike Gerhardt, eine Referendarin, die sich genau auf diesen Deal mit der Landesregierung eingelassen hat.
Hallo. Lisa Rauschenberger. Hallo. Hallo. Super, dass Sie gekommen sind. Ja.
Haben Sie Lust, mir ein bisschen Oschatz zu zeigen? So ein paar schöne Orte, die Sie jetzt schon entdeckt haben, sind ja selber erst kurz hier.
So viel habe ich jetzt auch noch nicht entdeckt, aber wir können mal darüber gehen zum neuen Markt bzw. alten Markt.
Ja, Sie sind ja ziemlich neu hier, seit August sind Sie in Oschatz, ne?
Genau.
Und wie finden Sie es so?
Es war erstmal eine Umstellung, habe ja vorhin in Potsdam gewohnt. Aber mittlerweile gefällt es mir eigentlich ganz gut. Und durch den Tennisverein habe ich jetzt auch so ein bisschen Anschluss gefunden. Und ja, ist halt ruhiger als Potsdam, aber man hat halt auch trotzdem alles, was man braucht. So von der Freizeitgestaltung her muss man manchmal ein bisschen gucken, aber ansonsten ist es hier schon sehr schön.
Ah, es ist schon sehr beschaulich hier, ne?
Ja, so kann man das ganz gut ausdrücken. Also das hier ist jetzt das Rathaus und der neue Markt, der hier jetzt kommt. Und dahinter ist das ist die Kirche St. Egidien. Das ist, würde ich mal behaupten, somit das Sehenswerteste eigentlich.
Hier ist so eine ganz schön sanierte Innenstadt, ne? Oder Altstadt.
Ja, wenn man hier so die Straßen durchgeht, da sind dann nicht mehr alle so schön saniert, die Häuser, aber hier so um die Marktplätze rum auf jeden Fall. Vorne ist jetzt ein Café zum Beispiel, wo man hingehen kann.
Wie sind Sie denn eigentlich genau hier gelandet? Weil Sie kommen ja nicht von hier.
Also wir haben in Potsdam studiert und dann fürs Referendariat hatte ich mich dann in Brandenburg und in Sachsen beworben.
Warum in Sachsen?
Weil ich ja in der Nähe von Leipzig aufgewachsen bin und dann dachte ich könnte ja auch wieder zurückkommen. Meine Eltern freuen sich, glaube ich, auch, dass ich jetzt nicht mehr ganz so weit weg wohne. Und von Sachsen, weil der ganze Ablauf irgendwie auch besser organisiert fand ich von dem Bewerbungsverfahren, habe ich dann relativ schnell konkret gesagt bekommen, in welche Schule ich gehen könnte. Und das war dann eben hier das Thomas-Mann-Gymnasium. Und dann habe ich mir auf der Karte angeguckt, wo es denn liegt und wie weit es nach Leipzig ist und nach Potsdam und wie groß die Stadt ist und so. Und dann habe ich gesagt, ja, das sieht nicht schlecht aus. Und dann bin ich hier gelandet sozusagen.
Sie bekommen ja auch, weil Sie jetzt hier an dieser Schule Ihr Referendariat machen, eine Prämie vom Land Sachsen. Das sind 1.000 Euro zusätzlich zu Ihrem eigentlichen Referendariats- oder Referendarsgehalt. Und das heißt, Sie sind da ja insgesamt für ein Referendar, für eine Referendarin ganz gut bezahlt. 2.500 Euro brutto ist in Ordnung, oder?
Ja, da kann man sich auf jeden Fall nicht beklagen. Das hat auch ein bisschen mit einer Rolle gespielt. Durch die Prämie und dadurch, dass jetzt auch probeweise die Verbeamtung eingeführt wurde.
Was müssen Sie jetzt dann im Gegenzug machen? Weil die gibt es ja nicht umsonst, die Prämie.
Also ich muss jetzt erstmal mein Referendariat schon in der Bedarfsregion absolvieren. Und am Anschluss ans Referendariat bewerbe ich mich auch ganz normal dann auf eine Stelle und kriege dann zwei Schulen zugewiesen, die in der Bedarfsregion liegen. Und eine davon muss ich dann nehmen und dort mindestens 5 Jahre unterrichten. Und wenn ich das dann doch nicht will, geht das auch, aber dann muss ich das Geld zurückbezahlen.
Die sächsische Landesregierung, die sagt, die haben große Probleme, Leute zu finden, die so in etwas ländlichere Regionen gehen und da unterrichten, weil viele Leute einfach in der Stadt oder in einer größeren Stadt leben wollen. Können Sie das nachvollziehen?
Ja, also die Freizeitgestaltung ist hier schon nicht immer so einfach. Das ist halt auch, wenn man irgendwie in Potsdam gewohnt hat oder in Leipzig wohnt und man nicht weiß, was man machen soll, dann geht man halt raus und bummelt mal ein bisschen durch die Einkaufsstraße oder geht mal ins Kino oder trifft sich mit Leuten bei Starbucks oder so. Und da sowas ist halt hier schon schwieriger und deshalb kann ich das schon sehr nachvollziehen, dass die Leute eher in der großen Stadt wohnen wollen.
Zumal, wenn man wie Sie Mitte 20 ist, ne?
Ja, genau. Also das macht es nicht immer so einfach, wenn hier dann so gar nichts los ist und man auch nicht so wirklich weiß, wo man jetzt neue Leute treffen soll. Ja.
Wenn es jetzt diese Prämie nicht gegeben hätte, hätten Sie es dann trotzdem gemacht? Wären Sie trotzdem hergekommen?
Das ist eine schwierige Frage. Vielleicht auch nicht. Vermutlich eher nicht. Dann wäre ich vielleicht eher noch dazu geneigt gewesen, in Brandenburg zu bleiben. Weil ich da eben dann meinen Freundeskreis schon gehabt hätte und das mir mein soziales Umfeld nicht hätte neu aufbauen können. Aber dann eben wahrscheinlich doch eher mal Geldsorgen gehabt hätte, weil die Mieten in Potsdam nämlich um einiges höher sind als hier.
Wenn jetzt zum Beispiel Sie nochmal tatsächlich versetzt werden, ne, für diese 5 Jahre nach dem Referendariat, ist es dann für Sie eine Option zu sagen, nee, ich zahle diese Prämie zurück und mache das nicht, ich lasse mich nicht nochmal woanders hin versetzen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde ungern nochmal umziehen, weil man eben dann wieder neu gucken muss, wieder neu Anschluss finden muss, neue Freunde finden muss und so. Und das ist schon irgendwo auch anstrengend. Und deshalb würde ich ungern nochmal umziehen. Aber das muss man dann halt auch in 1,5 Jahren noch mal gucken.
Wir sind raus aufs Land, und hier gibt es keine Busse.
Ich bin zu Besuch bei Klaus Klemm. Er ist pensionierter Professor für Bildungsforschung und außerdem ist er Co-Autor einer Studie der Bertelsmann Stiftung, die vor kurzem für ziemlich viel Aufsehen gesorgt hat. Herr Klemm, in der Studie haben Sie ja herausgefunden, dass im Jahr 2025 mehr als 26.000 Grundschullehrer in Deutschland fehlen werden. Da fragt man sich natürlich, was ist da schiefgelaufen?
Wir haben zwei Entwicklungen, die so um die Jahre 2013, 14 in Deutschland niemand vorhergesehen hat. Wir haben in den Jahren 15, 16, 17 jährlich etwa 100.000 Geburten mehr gezählt, als 2013 geboren waren. Und das ist eine Entwicklung, die hat keiner vorher gesehen. Dazu kam, nicht so gravierend, aber auch noch erhöhend. Wie wir alle wissen, 2015 sind über 1 Million Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Die haben auch Kinder mitgebracht und zum Teil haben sie hier noch Kinder bekommen, was wir in der Dimension nicht gesehen haben. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ab 2014, 2015 gab es Daten, die darauf hindeuteten, dass das passiert. Und die Politik hat dann zu lange gebraucht, um umzustellen, um umzuschalten, um die Kapazitäten für die Ausbildung von Lehrkräften zu erhöhen.
Das heißt, Prognosen sind eigentlich der Schlüssel zum Erfolg, wenn man Lehrermangel verhindern will?
Prognosen sind ein Schlüssel zum Erfolg oder vor allen Dingen aber das schnelle Nachfahren der Prognosen nach der aktuellen Entwicklung. Die Unterschiede zwischen den Ländern kommen ganz erheblich daher, dass diese Länder unterschiedlich schnell reagiert haben. Ich verweise in diesem Kontext gerne auf Bayern. Bayern macht jedes Jahr eine neue Schülerzahlenprognose und auf der Basis dieser neuen Schülerzahlenprognose eine neue Lehrerbedarfsprognose. Das machen die einfach routinemäßig jedes Jahr. Und auf diesem Hintergrund haben die schneller gesehen, was auf sie zukommt, als andere Länder. Vielleicht haben andere Länder es auch gesehen, aber sie haben nicht reagiert.
Also wenn Sie jetzt davon sprechen, dass die Bundesländer reagieren sollen auf diese Prognosen, meinen Sie dann immer, dass die Studienplätze schaffen sollen? Oder gibt es noch andere Schlüssel oder Faktoren, wie sie reagieren könnten?
Wir hatten noch bis 2017/18 an allen deutschen Hochschulen ein Numerus Clausus für Grundschullehramt. Die Studierenden, die Zahlen habe ich mir mal angeschaut, weil das besonders eklatant war. Die jungen Leute, die in Münster, einer der größten nordrhein-westfälischen Ausbildungsstätten für Lehramt, die in Münster ein Grundschulstudium aufnehmen wollten, mussten einen Notendurchschnitt von 1,9 im Abitur haben. Von 1,9 im Abitur. Das reicht nicht ganz für Medizin, aber kommt fast in die Gegend. Wir hatten bundesweit Tausende von jungen Frauen und Männern, meistens Frauen im Grundschullehramt. Wir hatten Tausende von jungen Leuten, die das Lehramtsstudium Grundschule bis 2018 aufnehmen wollten, die man aber nicht reingelassen hat. Wenn man da sofort die Studienkapazitäten aufgestockt hätte, hätten wir auch sofort Folgen gehabt.
Und warum haben die Bundesländer so spät reagiert? War das der Versuch, Geld zu sparen oder warum haben sie diese Studienplätze nicht bereitgestellt?
Naja, die Bundesländer sind in der Tat ja alle auch unter dem schwarzen Null-Diktat. Die sind alle gehalten, mit den Haushalten möglichst ohne Verschuldung auszukommen. Und wenn sie Prognosen haben, die ihnen sagen, die ihnen noch 2017, 18 gesagt haben, wir haben zu viele Grundschullehrer, dann werden sie den Teufel tun, Grundschulkapazitäten, dahinter stehen ja Professorenstellen, Mitarbeiterstellen, Unterrichtsräume und so weiter, dann werden sie den Teufel tun, die auszuweiten, um Leute in die Arbeitslosigkeit auszubilden.
Was bedeutet das denn eigentlich für die kommenden Schülergenerationen, aber auch für die Gesellschaft, wenn das Problem Lehrermangel bis 2025 so eklatant weiter besteht, wie Sie es ja vorausgesagt haben?
Wenn Politik da nicht gegensteuert, führt die Mangelsituation insgesamt zu Abschwächung der Leistung, die aber aus zwei Gründen die sozial schwachen Familien besonders trifft. Erstens, weil die sozial schwachen Familien selbst nicht kompensieren können und zweitens, weil da, wo die sozial schwachen Familien leben, besonders viele nicht grundständig ausgebildete Lehrer eingestellt werden.
Heißt, Lehrermangel führt über kurz oder lang zu mehr Ungerechtigkeit im Bildungssystem und auch Ungerechtigkeit in der Gesellschaft?
Die ohne dies vorhandene soziale Spaltung in unserem Land Deutschland und in jedem der Bundesländer, wird auf dem Wege ungleich verteilter Bildungschancen verschärft werden.
Ich war nie Streitschlichter oder Klassensprecher. Alles geliehen, Füller, Taschenrechner, Jungs auf dem Schulhof stressen mit Taschenmesser. Joint Stummel im Aschenbecher. Ich war nie Klassenbester. Die Lehrer sagten, Scheiß, es wird Zeit, deine Zukunft verkackt. Du musst gucken, wo du bleibst. Kommst nicht weit mit deiner großen Klappe. Schule war kacke, hatte eine 5 in Mathe. Weil ich den Scheiß nicht raffe, mach mir keine Platte, mach mit Mucke meine Asche. Denn ich hab's euch doch gesagt, Schule war für'n Arsch. Irgendwann kommt schon der Tag, hatte schon immer Potenzial. Keiner von euch wächst.
Guten Morgen, liebe Kinder des 7. Jahrgangs. Guten Morgen. Also, wir wollen heute, hatte ich ja angekündigt, irgendwie, wir wollen heute Masken machen. Und ich habe euch das letzte Mal gezeigt, wie das ungefähr mit diesen Gipsmasken bzw. Gipsbinden funktionieren kann, die man sich auf das Gesicht auflegen kann. Jetzt haben einige Leute gesagt...
8 Uhr morgens, erste Stunde Kunst bei Herrn Hüsken. 11 Mädchen und 2 Jungs sitzen, noch etwas verschlafen, rund um einen Tisch und hören ihrem Lehrer zu.
Alles klar?
Ja.
So, und ich würde sagen, go. Wir legen los.
Olo Hüsken ist Quereinsteiger. Seit diesem Schuljahr arbeitet er an der Jean-Krämer-Schule im Berliner Stadtteil Wittenau. Zusammen mit ihm haben 2 andere Quereinsteiger als Kunstlehrer hier angefangen. Bevor sie kamen, mussten oft Lehrer den Kunstunterricht übernehmen, die eigentlich ganz andere Fächer unterrichten. Jetzt gerade ist die Bastelaktion in vollem Gang. Die ersten Kinder haben schon Gipsbinden im Gesicht.
So, wir kriegen dir einfach die Augen vor.
Nee, nicht so. Das kommt schon auf meine Haare.
So, na dann.
Kann ich Augen aufmachen?
Ja, jetzt schon.
Wie fühlt sich das an mit so einem eingecremten Gesicht voller Vaseline?
Gut, aber nicht so viel. Ich kann sonst so wenig.
Du hast richtig viel Vaseline jetzt im Gesicht, ne?
Ja, das sieht man auch.
Richtig glitschig?
Ja.
Jetzt erzähl mir mal ein bisschen, was du da machst, damit ich das nachvollziehen kann.
Also jetzt klebe ich ihn nacheinander ein paar Gipsbinden übereinander auf sein Gesicht, damit es am Ende hart wird und man die dann abziehen kann.
Jetzt hast du gerade quasi die erste Schicht auf die Stirn gelegt, ne?
Ja.
Wie fühlt sich das an für dich?
Normal. Ich würde jetzt Gips tragen, richtig.
Ihr seid ja die einzigen beiden Jungs hier im Kurs.
Ich bin nur hier zugeschickt heute, weil ich rausgeschmissen wurde.
Ach, du bist woanders rausgeschmissen worden?
Ja.
Jetzt kriegst du direkt eine Gipsmaske?
Ja.
Und sonst bist du der einzige Junge im Kurs?
Ja.
Aber ist okay?
Ja, stört mich nicht.
Magst du Kunst?
Mhm.
Und den Herrn Hüsken, wie findest du den so?
Sehr nett.
Und findest du irgendwie, man merkt dem an, dass der jetzt noch nicht so lange Lehrer ist? Der ist ja erst seit diesem Schuljahr dabei.
Halt so ein bisschen, dass er noch so viel durchgehen lässt, aber sonst so von... Nee, eigentlich nicht.
Müsste der strenger sein mit euch?
Also, finde ich jetzt nicht, aber klar, er lässt halt so Verspätungen und so einfacher durchgehen und so. Aber das machen ja auch manche Lehrer, die schon lange Lehrer sind.
Die Jean-Krämer-Schule ist eine integrierte Sekundarschule, also geht von Klasse 7 bis 10. Viele Schüler hier kommen aus armen Familien. Und gerade an Brennpunktschulen arbeiten in Berlin viele Quereinsteiger. Denn die Lehrer mit Staatsexamen suchen sich oft Schulen mit weniger sozialen Problemen aus.
Und, wie läuft die Aktion bisher mit den Masken? Sind Sie soweit ganz zufrieden?
Ja, ganz gut. Also ein paar Schüler sind natürlich so ein bisschen vorsichtig mit den Gesichtsmasken. Die kriegen dann eine Alternative angeboten. Es sind auch Schüler dabei, die viel Hilfe brauchen. Andere sind ein bisschen Forscher, die werden schnell selber aktiv. Und andere müssen ein bisschen mehr angeleitet werden. Aber eigentlich ganz gut, sehr gut.
Sie sind ja wirklich erst seit diesem Schuljahr Lehrer und Sie haben kein Lehramtsstudium, das heißt, Sie sind Quereinsteiger. Das heißt, kompletter Sprung ins kalte Wasser, oder?
Das ist nicht ganz richtig. Also Kinder- und Jugendarbeit habe ich schon seit mehreren Jahren gemacht. Ich bin auch nicht, glaube ich, nicht der richtige klassische Quereinsteiger.
Was genau haben Sie denn vorher gemacht?
Also mein allererster Job ist ja Konditor. Ich habe mal Konditor gelernt irgendwie. Dann hatte ich gedacht, ich müsste jetzt noch mal ein Designstudium nachschieben. Das habe ich dann auch gemacht irgendwie. Hatte dann vor 15 Jahren ungefähr irgendwie eine Agentur in Berlin gegründet. Habe da lange Jahre als Designer und Entwickler gearbeitet. Hatte dann irgendwie in den letzten Jahren immer mehr mit Kindern und Jugendlichen zu tun, auch aufgrund meiner eigenen Kinder. Habe Workshops gegeben irgendwie im Kreativbereich und habe dann irgendwann überlegt, das könnte ich ja auch beruflich machen. Und dann hatte ich ein Angebot, beim Träger im Bereich Berufsorientierung zu arbeiten. Das habe ich dann gemacht, 3 Jahre lang. Und dann habe ich gesagt, jetzt will ich es aber noch mal wissen. Jetzt will ich noch mal richtig an Schule und richtig Lehrer werden. Und dann hat sich das angeboten und jetzt bin ich hier.
Ulo Hüsken ist breit gebaut und hat eine Glatze. Er trägt ausgebeulte Jeans und ein blaues Malerhemd. Neben Kunst unterrichtet er auch das Fach Wirtschaft, Arbeit, Technik. Aber in dem Fach hat er keinen Abschluss, deswegen muss er es nachstudieren, berufsbegleitend. Und danach auch noch das Referendariat machen. Trotzdem unterrichtet er aber schon in beiden Fächern.
Ist fertig? Schön. Also ich habe es schöner gemacht. Sehr barmherzig gemacht. Also ich gebe mir Mühe. Sie hat bestimmt gar keine Mühe bei meinen Dings gemacht.
Und generell, wie findest du so Kunstunterricht, Basteln und sowas?
Gut, manchmal macht Spaß, aber manchmal auch nicht. Also, ja.
Wie findest du so den Herrn Hüsken?
Netter Mann.
Jetzt lacht deine Freundin, die darf aber nicht lachen, weil der Mund zugegipst ist.
Ja. Doch, mein Kunstlehrer ist nett. Also, mit dem kann man Spaß machen.
Das ist ab von hier.
Das ist nicht schlimm. Das machen wir gleich wieder fest.
Ja, Herr Hüsken ist ja nicht alleine heute. Sein Pate ist dabei, Hermann Diem. Was ist das, ein Pate für einen Quereinsteiger?
Das ist ein Programm, das hier der Senat aufgelegt hat zur Unterstützung der Quereinsteigenden. In den ersten 8 Wochen beim Unterricht dabei zu sein und ihnen Mut zu machen, nicht gleich aufzugeben, wenn es Schwierigkeiten gibt. Und natürlich zeige ich ihnen auch bestimmte schulische Interna, die wichtig sind. Denn die Vorbildung der Quereinsteigenden war sehr gering und diese Unterstützung brauchen sie.
Was meinen Sie damit? Die Vorbildung der Quereinsteiger war gering. Das heißt, die werden schon teilweise ins kalte Wasser geschmissen, auch wenn Herr Hüsken jetzt schon ein bisschen Vorerfahrung hat.
Also die Quereinsteiger kommen meistens aus ihrem Beruf direkt in die Schule hinein, ohne dass sie auf die Schule vorbereitet sind. Sie bekommen ein Seminar von circa einer Woche. Und das reicht einfach nicht aus, um ein Lehramtsstudium zu ersetzen, um eine Referendariatsausbildung zu ersetzen. Das heißt, sie haben nur ganz geringe Kenntnisse. Die größte Erkenntnis, die sie haben, bringen sie selber aus ihrer Schulzeit mit. Und das ist für die Unterrichtstätigkeit, die sie hier erfüllen, zu wenig.
Sie waren selber Lehrer, auch Schulleiter. Und Sie gucken jetzt erstmal zu und dann geben Sie ein Feedback oder wie läuft das?
Ja, ich bin die ersten 8 Wochen mit den Quereinsteigern 2 Blockstunden, also 4 Stunden insgesamt zusammen im Unterricht und haben hinterher eine Beratung, eine Besprechung, allerdings nicht vom Unterricht. Dieses methodisch-didaktische, das übernehmen dann später Seminarleiter, die dann ganz gezielt sie beraten können. Ich mache mehr so eine allgemeine Beratung. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig. Es ist das Schulterklopfen. Schwierigkeiten, vor allem hier in so einer Brennpunktschule, sind alltäglich und dazu müssen Sie auch entsprechende Erfahrungen sammeln. Und mit meinen Tipps, denke ich, bin ich da ganz hilfreich.
Was denken Sie, wie macht sich Herr Hüsken?
Sehr gut. Ihm kommt durchaus zugute, dass er vor dem Einstieg hier eben für einen Schulträger gearbeitet hat und dort eben schon den Kontakt, die Erfahrung im Unterricht mit den Kindern hatte. Und das merkt man sehr deutlich. Er hat eine sehr ruhige, beruhigende Art, mit den Kindern umzugehen. Er schafft auch immer wieder einen tollen Einstieg zur Motivation der Kinder. Und wie Sie auch hier sehen, sind die Kinder begeistert dabei bei ihren Arbeiten. Und das, denke ich, ja, das richtige Blut in den Adern für einen Lehrer.
Sind tolle Sachen geworden. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank und wir sehen uns morgen.
Ciao. In der Pause hat Golo Hüsken Hofaufsicht. Zeit, ein paar Fragen zu beantworten.
Hey. Wie ist bisher so Ihre Bilanz? Haben Sie es schon mal bereut?
Nein, keine Sekunde. Also, obwohl, es gab dann sicher natürlich ein paar Tage, wo ich dann gedacht habe, wie, mein Gott, diesen Tag hätte ich mir jetzt heute schenken können. Aber das erlebt man, glaube ich, in vielen anderen Berufen auch so. Irgendwie. Für mich ist glaube ich, immer ganz wichtig, dass ich nachmittags noch so nach Hause gehe und denke, irgendwie, das war ein guter Tag irgendwie. Also wenn ich dann frustriert nach Hause gehe, dann denke ich, dann muss ich was ändern irgendwie. Also entweder von meiner Einstellung her oder wie ich den Unterricht mache oder wie es gelaufen ist. Aber manchmal passieren einfach wirklich Dinge, da kann niemand was dafür. Das läuft dann einfach so. Wenn man so mit so vielen Menschen zu tun hat, dann laufen nicht alle Sachen gerade.
Gab es schon Situationen, wo Sie gedacht haben, eigentlich wäre so ein Lehramtsstudium mit auch gerade fachdidaktischen Inhalten, pädagogischen Inhalten doch nicht so schlecht für mich, einfach so für meine Erfahrung?
Natürlich, das ist ganz klar. Also gerade Fachdidaktik irgendwie müsste viel stärker irgendwie eingeflochten werden. Aber ich muss natürlich auch von meiner persönlichen Situation herausgehen. Ich konnte es mir nicht leisten, jetzt nochmal ein Lehramtsstudium irgendwie anzuleiern. Und
Sie sind 53 dazu, ne?
Genau, ich bin 53 irgendwie und dann ist es schwierig, also rein finanziell.
Würden Sie grundsätzlich sagen, dass Quereinsteiger ein guter Ersatz sind für ausgebildete Lehrer?
Ersatz würde ich nicht sagen. Es ist auf jeden Fall vom Gefühl her, so wie ich mich so erlebe, das ist ja sehr subjektiv, eine sehr gute Ergänzung, weil wir aus einem ganz anderen Kontext kommen, irgendwie vielleicht irgendwie auch Kinder und Jugendliche ganz anders sehen. Ich merke das so ein bisschen an Gesprächen mit anderen Lehrern, die vielleicht jetzt schon so 20 Jahre irgendwie an diesem Betrieb arbeiten, irgendwie die einen ganz anderen Blick auf Themen und Gegebenheiten und Kinder und Jugendliche haben. Ich bin da vielleicht ein bisschen, würde ich sagen, effizienter oder beziehungsweise ich bin eher zielorientiert irgendwie. Ich will was bewirken, ich will was verändern oder ich will was erreichen irgendwie und möchte nicht einfach nur so mein Programm abspielen, sondern es muss alles einen Sinn und Zweck haben, was ich hier mache irgendwie. Und den muss ich für mich finden.
Also Sie sagen, dass Quereinsteiger auch dadurch, dass sie von außen kommen, was mitbringen, was vielleicht die Lehrer, die direkt von der Schule ins Studium und dann wieder in die Schule gekommen sind, vielleicht nicht haben?
Ja, natürlich, klar, natürlich. Wenn Lehrer irgendwie noch nie im Berufsleben gearbeitet haben, dann haben die einen anderen Blick da drauf, wie jemand irgendwie, der schon seit 20 Jahren in der Werkstatt steht irgendwie. Also das ist einfach so irgendwie. Und ich will nicht sagen, das eine ist gut und das andere ist schlecht, sondern eigentlich irgendwie eher, dass es eine super Ergänzung ist.
Lehrermangel. Ein Thema, das uns noch eine Zeit begleiten wird, denn eine schnelle Lösung, die ist vorerst nicht in Sicht. Das war das Wochenendjournal. Nach uns folgt jetzt die Sendung Klassik, Pop etc. Heute mit der französischen Dirigentin Ariane Matiak. Am Mikrofon verabschiedet sich Lisa Rauschenberger.